Es ist im Wesentlichen so, dass in Venezuela die alten Eliten weiter regieren. Es ist der gleiche Apparat, der funktioniert. Und so funktioniert es auch für Trump, weil dabei bleibt es. Demokratisierung interessiert ihn nicht, aber er hat jetzt den Zugang zu den Rohstoffen von Venezuela.
Eigentlich darf unser Ziel nicht sein, wie bestrafen wir sexualisierte Gewalt besser, sondern wie verhindern wir sie. Worüber diskutiert werden müsste, ist, dass Männer sich mit sich auseinandersetzen müssen. Mit sich selber, aber auch untereinander, dass Männer auch anfangen müssen, es ihren Freunden zuzutrauen.
Das ist auf jeden Fall eine Bankrotterklärung an diese ursprüngliche Idee des Asyls und eben des Schutzes, die er eigentlich grundsätzlich erstmal sehr gut zusammengefasst war in dieser Genfer-Flüchtlingskonvention, wo er einfach doch ein breiter Schutz für Menschen da war, und der wurde jetzt halt einfach immer weiter ausgehöhlt.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen. Dies ist die Podcast-Folge zum Mai-Heft. Diesmal könnt ihr den Podcast sogar ein bisschen eher hören als das Heft lesen. Das erhöht dann die Spannung auf das Heft. Mein Name ist Karin Gothe und ich freue mich sehr, dass heute Tessa Benzel und Ferdinand Morgenthaler aus der Redaktion dabei sind.
Hallo, sehr schön.
Hallo.
Und bevor wir jetzt hier loslegen mit dem Podcast, gibt es erstmal was Neues zu berichten.
Ja, also wir werden ja dieses Jahr als Blätter nicht nur 70 Jahre alt, also die Zeitschrift Blätter wird 70 Jahre alt, sondern wir erweitern unseren Herausgeberkreis. Ein Anlass war dafür natürlich auch, dass in den letzten Jahren leider einige wichtige Mitherausgeber gestorben sind, zuletzt Jürgen Habermas, oder habt ihr im letzten Podcast darüber gesprochen. Aber wir haben schon länger geplant, den Herausgeberkreis zu erweitern, und da haben wir einige sehr interessante Personen, Persönlichkeiten gewinnen können.
Ja, und wir freuen uns, das heute bekannt geben zu dürfen. Mit dabei sind ab jetzt die Friedensforscherin Nicole Deitelhoff und der Soziologe Steffen Mau.
Mit dabei ist auch Meron Mendel, der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, der Soziologe Oliver Nachtwey und die Klimaforscherin Friederike Otto.
Die Philosophin Lea Üppi und der Politikwissenschaftler Daniel Ziblatt.
Die alle sind zum Teil schon durch Texte in den Blättern bekannt, und mehr erfahrt ihr dann auch im Heft.
Sehr spannend, ja. Ich bin beeindruckt.
Wir haben ja dann auch die Herausgeberkonferenz und freuen uns auch auf die Diskussionen auf der Konferenz, aber insgesamt in den nächsten Jahren mit diesem neuen erweiterten Herausgeberkreis, mit den alten und neuen zusammen, die stürmischen Zeiten, in denen wir leben, begleiten zu können.
Hm. Vielleicht kriegen wir auch mal den einen oder anderen in den Podcast zu Besuch. Und dieser Podcast ist übrigens werbefrei. Also er soll euch nämlich, liebe Hörerinnen und Hörer, vor allem neugierig machen auf das Heft. Und darum geben wir hier wie immer auch Lesetipps, unsere persönlichen Lesetipps. Und dann kommen hier immer drei Autorinnen oder Autoren aus dem Heft zu Wort und sprechen über ihre Artikel. Ja, diesmal sind das Ferdinand Morgenthaler, der schon hier sitzt, der Autor und zugleich Blätterredakteur ist. Er ist ja Lateinamerika-Kenner und hat die Entwicklung von Venezuela seit der Entmachtung von Nicolas Maduro im Januar intensiv verfolgt. Er spricht mit mir gleich darüber, wie es in diesem erdölreichen Land unter der faktischen Kontrolle der USA weitergeht. Dann kommt Pia Stendera in die Redaktion und spricht darüber, was die immer häufiger bekannt werdenden Missbrauchsskandale in unserer Gesellschaft auslösen. Ob und was sich seit Beginn der MeToo-Bewegung vor knapp 10 Jahren überhaupt verändert hat und was vielleicht nötig wäre. Und dann haben wir ein Gespräch mit Vanessa Barisch, der Migrationsexpertin, die aktuell in Casablanca sich aufhält. Dort konnte ich sie erreichen, um mit ihr über die Verschärfung des gemeinsamen europäischen Asylsystems zu sprechen, die ab Juni in Deutschland umgesetzt wird. Ja, sie ist allerdings eher resigniert, wenn sie daran denkt, was von den Ideen der Genfer Flüchtlingskonvention übrig geblieben ist. Also diese drei Interviews könnt ihr hier gleich hören, und die Artikel findet ihr dazu im Heft. Aber jetzt gibt es erstmal die Lesetipps von Tessa und Ferdinand.
Gern. Ich habe heute den Text Gemeinschaft der Heimatlosen von Ejete Melkoran mitgebracht. Das ist stilistisch eher ein untypischer Text für die Blätter, weil er sehr persönlich ist und ja im Stil eigentlich schon literarisch. Denn Ejete Melkoran ist eine türkische Journalistin, die seit langer Zeit im Exil lebt. Und in ihrem Essay beschäftigt sie sich mit den Themen Heimatlosigkeit und Heimatverlust. Und ich möchte den Text empfehlen, weil ich ihn überraschend anschlussfähig fand. Also da kann sich eigentlich jeder und jede wiederfinden, weil die Autorin den Blick weitet und in dem Text Themen behandelt, die uns alle betreffen. Also Klimawandel, politische Entfremdung, Repression, ja, und es geht viel um Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, so ganz grob gesagt. Und sie schreibt dazu nämlich auch, es gibt 1000 Möglichkeiten, die Heimat zu verlieren. Und trotzdem, also trotz all dieser bedrückenden Themen, die sie behandelt, verliert sie das Schöne nicht aus dem Blick und erinnert die Lesenden daran, wofür und warum es sich lohnt, weiterzumachen und weiterzukämpfen. Und ruft am Ende dazu auf, dass wir ja angesichts dieser Heimatlosigkeit, die so viele Leute betrifft, neue politische Heimaten schaffen und neue Formen der Gemeinschaft bilden sollen. Und dieser hoffnungsvolle Spin, dieses Nachdenken über Community, über Gemeinschaft, ist etwas, das in mir sehr resoniert hat. Vielleicht geht es anderen LeserInnen ja auch so. Deswegen ist das meine Leserempfehlung aus dem Mai-Heft, der Text von Ece Temelkuran. Den findet ihr auf Seite 77.
Danke, Tessa.
Ja, den Text kann ich natürlich auch empfehlen. Ich möchte aber einen anderen empfehlen, der eher typisch für die Blätter ist und die ganz große Geopolitik in den Blick nimmt. Das ist nämlich Alexander Cooley und Daniel Nexon, Geopolitische Macht, privater Gewinn, das Zeitalter der Kleptokratie. Und da geht es darum, wie man eigentlich die Außenpolitik von Donald Trump verstehen kann. Da wurde ja viel spekuliert und geschrieben darüber, ob das jetzt ein Neokolonialismus ist oder es um Einflusssphären von Großmächten geht. Und die beiden Autoren sagen aber, da ist überall was dran, aber es übersieht einen wesentlichen Punkt, nämlich dass Trump im Großen und Ganzen gar keine Außenpolitik für die USA macht, sondern für sich, für seine Familie und einige seiner Freunde, die Geschäfte machen wollen. Also nicht umsonst sind Jared Kushner und Steve Witkoff seine Chefverhandler und die wollen sich nebenbei oder vielleicht als Hauptzweck sogar die Taschen füllen und deswegen die These, dass es sich hier um eine Kleptokratie handelt, also im Grunde Diebe unterwegs sind, die sich bereichern wollen. Das klingt vielleicht ein bisschen steil, die These im ersten Moment, aber wenn man die vielen Belege liest, die sie liefern, dann klingt sie sehr einleuchtend. Deswegen meine Empfehlung, Alexander Cooley, Daniel Nexon, Geopolitische Macht, privater Gewinn, das Zeitalter der Kleptokratie. Es hilft, die Sachen zu verstehen, die gerade auf der Welt passieren.
Danke, Ferdinand. Ja, mein Lesetipp ist der Artikel der Klimajournalistin Susanne Götze. Für sie ist die bisher größte Energiekrise der Weltgeschichte, die wir gerade erleben, seit Beginn des Irankriegs, nichts weniger als ein Fanal. Sie schildert, wie die Blockade von Hormuz überall auf der Welt das Grundvertrauen in fossile Lieferketten erschüttert hat. Was der Startschuss für ein ganz neues Kapitel in der globalen Energiewirtschaft sein kann. Fakt ist nämlich, dass immer mehr Staaten nach Möglichkeiten suchen, sich unabhängiger von fossilen Energien zu machen. Nur die deutsche Regierung hält seltsamerweise an der fossilen Energie fest und ist sogar bereit, mit unglaublich viel Geld, Steuergeld, das überkommene System zu stützen. Wobei, die Bürger haben längst begriffen, was die Regierung noch nicht aussprechen will. Die Zukunft ist elektrisch. Mein Lesetipp, Susanne Götze, Iran als Fanal. Ja, dann würde ich sagen, Ferdinand, wir machen gleich weiter mit Venezuela, wo vielleicht auch die These, die du gerade angesprochen hast mit der Kleptokratie, unheimlich gut sichtbar ist. Ja. Wir hören uns dann anschließend nochmal alle drei am Ende des Podcasts wieder. So, hallo nochmal, Ferdinand.
Hallo.
Ja, über Venezuela haben wir beide ja schon Anfang des Jahres hier im Podcast gesprochen. 100 Tage ist es jetzt her, dass der damalige Machthaber Nicolas Maduro in einer Nacht- und Nebelaktion in die USA entführt wurde und US-Präsident Donald Trump dort quasi die Geschäfte übernommen hat, im politischen und auch im wirtschaftlichen Sinn. Eigentlich hast du damals in unserem letzten Gespräch gesagt, eigentlich ging es Trump in Venezuela ja nie um Demokratisierung oder Ähnliches, sondern nur um den Zugang zum Öl. Venezuela hat ja die größten Erdölvorkommen der Welt. Jetzt, 100 Tage später, ist die Rechnung von Donald Trump aufgegangen?
Vorerst schon. Leider fast zu gut, weil das hat ihn ja dann animiert zu denken, wenn er den Iran angreift, dann würde es ähnlich glatt laufen, zumindest sagen das Recherchen der New York Times. Aber in Venezuela funktioniert das Arrangement, aber man muss sagen, anders als er behauptet hat, regiert Trump nicht, sondern es ist eher so eine Machtteilung.
Das war so ein bisschen am Anfang.
Ja, ne? Genau. We run the country. Nein, also es ist im Wesentlichen so, dass die alten Eliten weiter regieren. Da hat sich ein bisschen was verändert. Natürlich, die Getreuen von Maduro sind eher an die Seite getreten und die neue Präsidentin Delcy Rodriguez hat ihre Freunde und Verbündete in wichtige Posten gehoben. Aber es ist der gleiche Apparat, der funktioniert. Und so funktioniert es auch für Trump, weil dabei bleibt es, Demokratisierung interessiert ihn nicht, aber er hat jetzt den Zugang zu den Rohstoffen von Venezuela, das ist vor allem das Öl, aber auch Gold und es gibt dort auch seltene Erden. Da, allerdings müsste man da erst die Infrastruktur aufbauen, dass die wirklich größerem Maßstab abgebaut werden könnten.
Also wir können gleich auch nochmal über Delcy Rodriguez reden, weil die ja auch eine ganz interessante Rolle da spielt. Aber wie du es gerade gesagt hast, dieses Erdöl hat ja nun auch angesichts, das konnte man Anfang des Jahres ja nicht ahnen, angesichts der großen Nachfrage spielt es ja auch nochmal eine viel, viel größere Rolle. Was macht das eigentlich mit einem Staat, der auch in großem Maße von Erdölproduktion immer schon abhängig war? Also was passiert da gerade?
Das Aktuelle hilft natürlich der hohe Ölpreis, sowohl der Idee von Donald Trump, dass man da Geld mitmachen kann mit Venezuela, als auch der Regierung, weil einfach die Einnahmen steigen. Trotzdem ist das venezolanische Erdöl, die Produktion so gering, dass es nicht den Weltmarktpreis irgendwie besonders drückt.
Es ist ja auch nicht so leicht, das Erdöl zu gewinnen.
Es ist vor allem sehr schweres Erdöl, das auch nur in einigen Raffinerien verarbeitet werden kann, vor allem in Raffinerien in den USA. Und da kommen wir auf die historischen Zusammenhänge, weil schon früher das Erdöl Venezuelas immer in den USA verarbeitet wurde, der Großteil. Und daran wird jetzt angeknüpft unter so einer Art Vormundschaft der USA. Also die Sanktionen sind gelockert. Venezuela kann jetzt wieder Geschäfte machen, Öl verkaufen. Es können ausländische Firmen Öl fördern in Venezuela. Aber die Einnahmen aus diesen Geschäften gehen auf ein Konto beim US-Finanzministerium. Das heißt, die USA behalten hier vorerst sehr eng die Kontrolle. Aber im Politischen ist die Kontrolle nicht so groß, sondern da kann Delcy Rodriguez und ihr Bruder, der auch sehr wichtig ist, das ist der Parlamentspräsident, ihre Herrschaft festigen in Venezuela selber.
Aber dafür brauchen sie ja auch Geld. Also geht wirklich der Erlös dieses Öls komplett an die USA oder haben die Menschen in Venezuela davon auch was?
Also was die Menschen in Venezuela davon haben, das muss ich erst noch rausstellen. Aber es geht schon, die Öleinnahmen gehen an Venezuela. Es geht nur erst auf ein Konto in den USA und dann wird es aufgeteilt. Wie genau, weiß man nicht. Und es gibt natürlich auch die Steuern, die bezahlt werden von ausländischen Firmen, die jetzt wieder fördern in Venezuela. Also die venezolanische Regierung verdient auch an dem hohen Ölpreis. Wie das dann tatsächlich bei der Bevölkerung ankommt, wo es eine große Hoffnung gibt, dass es zum wirtschaftlichen Aufschwung führt, das ist noch gar nicht klar, weil bis jetzt ist es für viele nicht spürbar, dass sich was verbessert hätte.
Das heißt, im Zweifel hat jetzt erstmal die Elite, die weiter an der Macht ist, also sozusagen der alte Apparat, wie du es eben geschildert hast, profitiert möglicherweise erstmal von dieser Stabilisierung durch das Erdöl.
Genau, also die hatten natürlich zu Recht Angst unter der Bedrohung von Trump. Also der Innenminister zum Beispiel wird weiterhin offiziell mit Kopfgeld gesucht durch die USA, ist aber Innenminister und regiert zusammen mit der Interimspräsidentin Delcy Rodriguez. Am Rande eine Anekdote, sie regiert wie eine Präsidentin, ist offiziell aber Interimspräsidentin, weil dann keine Wahlen angesetzt werden müssen nach der venezolanischen Verfassung.
Eigentlich war also das es wird schon gesagt, nach 20 Tagen, ne?
Ja, aber nur dann, wenn man sagt, dass Maduro sozusagen dauerhaft verhindert ist. Natürlich ist er tatsächlich, steht er in New York vor Gericht. Es ist völlig unrealistisch, dass er zurückkehrt, aber diese Fiktion wird vom Verfassungsgericht in Venezuela aufrechterhalten. Und das bedeutet, dass die Interimspräsidentin de facto ihre Macht ausbauen kann und weiter regieren, ohne dass sie gleich Neuwahlen ausrufen müsste, wie es die Opposition fordert.
Genau, aber ist das ein Thema, Neuwahlen? Also wird das gefordert, wird das angekündigt?
Das ist ein Thema, wobei die Regierung sagt, wir brauchen da keine Eile, das muss gut vorbereitet sein. Und dabei wird es ja von den USA unterstützt. Also der US-Außenminister Rubio sagt ja auch, ja, irgendwann kommen schon Wahlen, aber erstmal muss sich die Situation stabilisieren. Die ist jetzt halbwegs stabil und jetzt muss es dann einen Wirtschaftsaufschwung geben und dann als dritte Phase seines Plans gibt es dann auch eine Transition zur Demokratie. Aber wann das kommt, ist bei ihm völlig unklar. Und die Opposition fordert zwar Neuwahlen, aber da sie weiß, dass sie auch von den USA abhängig ist, auch nicht allzu laut. Also die Oppositionsführerin oder die wichtigste Figur, Corina Machado, ist ja weiterhin im Ausland und fordert zwar Neuwahlen oder die Vorbereitung von Neuwahlen, aber sie macht jetzt auch nicht so einen Druck, dass es etwa große Proteste in Venezuela gäbe, die Neuwahlen fordern.
Das ist natürlich auch eine ganz besondere Situation, ne? Du schreibst es auch in deinem Artikel, dass die Opposition eben auch nur von einer Seite gerade kommt und dass es sehr schwer ist, eine Opposition von links zu etablieren.
Das ist richtig. Venezuela ist halt auch dadurch gekennzeichnet und das machte es natürlich Trump auch leicht, Venezuela zu überfallen, dass die chavistische Regierung total abgewirtschaftet hat und unglaubwürdig geworden ist und die große Mehrheit in Venezuela unter allem, was mit Sozialismus zu tun hat, nur Korruption und Vetternwirtschaft und Misswirtschaft versteht, weil das eben den Alltag und den Staat in den letzten Jahren geprägt hat.
Das heißt also, eine Partei, die sich links bezeichnet, genau, oder sozialistisch, hätte gar keine Glaubwürdigkeit.
Genau, und die regierende Partei bezeichnet sich ja weiterhin als sozialistisch, also die Chavistas. Gleichzeitig ist schon klar, dass die sozialen Unterschiede jetzt wieder sehr stark gestiegen sind. Nur gibt es eben neue Eliten und die Unterschicht, die Armen in den Barrios, in den Armenvierteln, die sind wieder ähnlich schlecht dran wie vor Chavez. Und die haben eine große Basis gebildet für diese Bewegung. Die fühlten sich zum ersten Mal anerkannt und so weiter. Aber die Chavistas haben es nicht geschafft, eine dauerhafte Veränderung durchzuführen. Sie haben im Grunde nur, und da kommen wir wieder zum Öl, die Öleinnahmen in Sozialausgaben gesteckt, aber nicht in eine strukturelle Veränderung der Gesellschaft. Und sobald, und das war schon vor den US-Sanktionen, sobald der Ölpreis wieder runterging und damit die Einnahmen nicht mehr so sprudelten, konnte auch dieses Modell nicht mehr so funktionieren.
Aber jetzt zurzeit sprudelt es ja irgendwie. Und ist da eine gewisse Hoffnung auch in der Bevölkerung? Wie ist da die Stimmung?
Also ja, wie gesagt, es gibt eine erstaunlich große Hoffnung, auch wenn die Leute der Regierung nicht vertrauen. Aber Maduro war bei vielen verhasst und es gibt schon so eine gewisse Hoffnung, dass tatsächlich dieser Übergang kommt und eben, dass tatsächlich die wirtschaftliche Situation besser wird, die für ganz, ganz viele wirklich sehr, sehr bitter ist. Also der offizielle Mindestlohn liegt bei kaum 30 Dollar Cent. Das ist natürlich ein Witz im Monat. Wohlgewort. Aber es gibt dann immer so Sonderzahlungen, aber die sind natürlich nicht verbindlich. Und viele, gerade Staatsangestellte, die verdienen dann ihr eigentliches Geld durch Nebenjobs, wo sie Dollar bekommen. Also zum Beispiel, ich habe auch gesprochen mit einer Lehrerin, die dann ihren Schülern Nachhilfe gibt und dafür Geld verlangt. Davon lebt sie und nicht von ihrem Lehrergehalt.
Das ist schon krass, ja. Und wenn man auch noch weiß, dass viele, viele junge Menschen ausgewandert sind, ne?
Also nicht nur junge, alle möglichen, ja, über 20% der Bevölkerung von Venezuela ist ausgewandert, geflohen, kann man auch sagen. Und die spielen natürlich wirtschaftlich auch eine große Rolle, weil sie Dollar zurückschicken in die Heimat.
Aber gibt es da auch eine Bewegung wieder zurück? Also Leute im Ausland, die sagen, da verändert sich was.
Also bisher, so viel konnte ich in meinem Artikel gar nicht unterbringen.
Ja, deswegen frage ich.
Deswegen sind wir hier. Also bisher kehren noch nicht so viele zurück. Also einige wenige sind mit der Hoffnung zurückgekehrt, dass man jetzt wieder Arbeit findet in Venezuela. Aber für die meisten ist das zu Recht ein Abwarten, weil sie auch von ihren Verwandten hören, dass es erstens wirtschaftlich noch nicht unbedingt besser ist. Und zweitens nach wie vor die chavistischen Repressionsorgane unterwegs sind. Also es werden auch trotz einer Amnestie und trotz der Rede von nationaler Versöhnung nach wie vor politische Gegner immer wieder mal verfolgt. Zwar nicht in dem Umfang wie letztes Jahr noch oder nach den gefälschten Wahlen 24 vor allem, aber es gibt nach wie vor die Milizen, die unterwegs sind und Leute kontrollieren. Also es gibt auch immer noch so eine Angst, auch wenn es so ein bisschen mehr politische Bewegungen jetzt schon gibt. Es gibt Demonstrationen, um die Freilassung von wirklich allen politischen Gefangenen zu fordern. Es gab eine Amnestie, aber es wurden eben viele freigelassen, aber nicht alle. Und es gibt auch Gewerkschaftsdemonstrationen zur Erhöhung des Mindestlohns, also für einen Lohn, der wirklich die Unterhaltskosten wenigstens deckt, das Minimum an dem, was man braucht, um zu leben. Die gibt es, die sind auch mit der Polizei zusammengeraten, aber das ist, hat jetzt alles noch keinen wirklich großen Umfang und gefährdet nicht die Macht der aktuellen Regierung.
Das heißt, man sieht wirklich nur so zaghaft Hoffnung aufkeimen. Aber du hast auch in deinem Artikel sehr schön beschrieben, was eigentlich Öl mit Staaten macht, die da hauptsächlich von leben, die ihre Haupteinnahmen da raus generieren. Und wenn man dann auch noch denkt, dass die USA ja die sind, die davon am meisten profitieren oder die da die Hand drauf haben, wie würdest du das einschätzen? Also in deinem Artikel wirfst du die Frage auch direkt auf.
Also ja, also Venezuela war ja schon länger, schon vor den Chavisten ein Beispiel für einen Rentiersstaat, also einen Staat, der vor allem von der Rohstoffrente, im Fall von Venezuela vor allem vom Öl lebt und deswegen schon zum Autoritarismus neigt. Man spricht ja auch vom sogenannten Ressourcenfluch oder von einer extraktivistischen Wirtschaft. Es liegt auch daran, weil der Staat kann die Öleinnahmen für sich behalten, kann damit die Leute bei Laune halten sozusagen, solange das Öl fließt. Es passiert, dass ganz viel sonst importiert wird, die heimische Wirtschaft sonst nicht gefördert wird, weil man genug hat. Man ist auch nicht auf die Leute angewiesen, dass sie Steuern zahlen für den Staatshaushalt, weil man einfach von den Öleinnahmen direkt lebt. Also ich meine, andere Staaten, die vom Öl abhängen, sind ja auch total autoritär strukturiert. Schau mal Saudi-Arabien an. Oder man könnte sogar sagen, dass vielleicht dieser Ölwahnsinn von Trump auch ein bisschen in die Richtung geht, aber das ist ein anderes Thema. Also und
gut, aber Norwegen hast du auch als Antibeispiel.
Norwegen gilt so ein bisschen als das Musterbeispiel, wo ein Land es geschafft hat, anders mit den Öleinnahmen umzugehen. Die werden in so einen Staatsfonds eingezahlt, der eben für die Zukunft Investitionen auch in andere Technologien und so weiter sicherstellen kann, damit eben nicht einfach das Geld verbrannt wird und wenn das Öl aus ist oder wenn die Ölpreise runtergehen, dann nichts da ist, sondern dass man mit diesem Geld, wenn man schon vom Öl viele Einnahmen generiert, die investiert werden in nachhaltigere, sowohl sozial als auch energetisch nachhaltigere Technologien und so weiter. Und das ist zwar in Venezuela auch immer schon versprochen worden, seit Öl entdeckt wurde in Venezuela. Sembrar el petróleo hieß es, also das Öl säen, um was anderes wachsen zu lassen. Das ist aber nie passiert. Jetzt ist es wieder so, dass sowohl die jetzige Regierung als auch die Opposition natürlich vor allem auf das Öl setzen, was man jetzt kurzfristig auch verstehen kann, weil die Infrastruktur ist so marode und man braucht eigentlich schnell Geld und Ressourcen, die man irgendwie investieren kann, um das wieder auf ein Level zu bekommen, wo es ein würdiges Leben für die meisten Venezolanerinnen und Venezolaner möglich ist. Aber wenn das nur wieder in der gleichen Art und Weise passiert wie bisher, dann hat man so einen Zyklus, wo mit dem nächsten Ölpreisabsturz wieder das Elend zurückkehrt. Und man muss dazu sagen, während der Hochphasen war Venezuela ja ein sehr reiches Land, also im südamerikanischen Vergleich war es immer eines der reichsten Länder, solange der Ölpreis hoch war. Und inzwischen ist es gerade das Land mit den meisten Leuten außerhalb des Landes, die vor dem Elend geflohen sind.
Okay, letzte Frage, die du auch aufwirfst, in deiner Überschrift ja schon. Venezuela ist das ein Beispiel für Kolonialismus des 21. Jahrhunderts. Wenn wir uns immer wieder vor Augen führen, dass ja eigentlich die USA da am meisten von profitieren, von diesem Coup immer noch. Kann man das mit Ja beantworten? Ist das ein moderner Kolonialismus?
Zugespitzt würde ich sagen, nein, es ist falsch, von dem Kolonialismus des 21. Jahrhunderts zu sprechen, weil Trump knüpft zwar an das 19. Jahrhundert und den Rohstoffboom und so weiter, aber was da entsteht, ist erstens weit weg von dem klassischen Kolonialismus. Es gibt keine Kolonialbeamten. Die lokalen Eliten herrschen ja. Es gibt natürlich Abhängigkeiten, die gab es auch immer. Dann ist es aber auch nicht stabil. Und die USA und Venezuela sind auch kulturell viel zu sehr verflochten, als dass das so eine Kolonialisierung ist. Also viele Venezolaner leben in den USA. Es gab schon immer einen großen Austausch. Baseball ist der Lieblingssport der Venezolaner. Das liegt nicht daran, weil sie mal eine Kolonie der USA waren.
Aber ein Ungleichgewicht ist ja da.
Ja, ein Ungleichgewicht ist da, aber nicht jedes Ungleichgewicht und jede Abhängigkeit ist sinnvoll als Kolonie zu bezeichnen. Und dann zweitens, Natürlich ist es jetzt eine extreme Situation, eine Art Bevormundung von Venezuela, ein Protektorat, hat auch ein venezolanischer Soziologe gesagt. Aber es ist kein Modell für weitere Länder, die sich daraus gebildet hat. Also auch wenn Trump denkt, er könnte mit ähnlichen Aktionen sozusagen ganz Lateinamerika unterwerfen, so wird das nicht funktionieren, weil der Fall Venezuela ist schon sehr speziell. Und den zu verstehen, ich glaube, da wird man auch dem am meisten gerecht, wenn man sich das genau anschaut, wie das funktioniert hat und welche Fehler auch von der chavistischen Bewegung gemacht wurden, wenn man von Fehlern sprechen kann. Weil es gab natürlich viele Leute guten Willens sozusagen, die wirklich was verändern wollten, eine gerechtere Gesellschaft ausbauen. Aber inzwischen ist es vor allem eine korrupte Vetternwirtschaft und die Leute, die jetzt davon profitieren, wollen sich irgendwie an der Macht halten und deswegen unterwerfen sie sich auch den Vorgaben der USA. Das Ganze hätte vermieden werden können, wenn die Wahlen 24, wenn es da keine Wahlfälschung gegeben hätten, sondern einen geordneten Machtübergang, dann würde zwar immer noch auf das Öl gesetzt, weil das macht die Opposition genauso, aber in einem demokratischen Prozess hätte man mehr eine Chance gehabt, woanders hinzukommen. Ich hoffe, dass möglichst bald das auch wieder möglich ist in Venezuela.
Herzlichen Dank, Ferdinand Muggenthaler war das
über Venezuela. Sehr gerne, man könnte noch ganz lange drüber sprechen.
Also wir hätten einen Sonderpodcast machen können,
ja,
beim nächsten
Dank.
Mal mehr. Danke, Ferdinand. Tschüss.
Tschüss.
Mit der MeToo-Bewegung 2017 fing es ja eigentlich an. Die Themen Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt werden seitdem immer wieder offen diskutiert. Seitdem kommen aber auch immer wieder neue Missbrauchsskandale ans Licht. Giselle Pellicot, Epstein, jetzt Ulmen, Fernandes. Wie wir als Gesellschaft damit umgehen können oder sollten, darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin Pia Stendera. Hallo Pia.
Hallo.
Schön, dass du in die Redaktion gekommen bist.
Sehr gerne.
Ja, der jüngste Fall, der hier sehr viele bewegt, das ist ja der Vorwurf von Colleen Fernandes gegen Christian Ulmen, von ihr pornografische Fake-Bilder verbreitet zu haben. Sie hat ja schon jahrelang über diese Deepfakes gesprochen und immer nach dem Schuldigen gesucht, aber das hat sehr wenig Reaktion hervorgerufen. Erst als mit ihrem Ex-Mann ein TV-Gesicht ins Spiel kam, da wurde die Debatte auf einmal viel breiter und es kam zu Reaktionen in den Medien, an den Stammtischen auch und auch in der Politik. Was sagt das denn über unseren Umgang mit diesem Thema eigentlich?
Also erstmal glaube ich, ist es ganz wichtig, zum jetzigen Zeitpunkt nochmal zu sagen, dass Christian Ulm viele der geäußerten Vorwürfe im Spiegel abstreitet über seine Anwälte. Nichtsdestotrotz, genau, gab es dann erst die Debatte, als es dieses berühmte Gesicht gab. Und das sagt so viel darüber aus, wie wir über sexualisierte Gewalt jeglicher Form sprechen und wann und wie wir da eben nicht drüber sprechen. Du hast gerade schon erwähnt, es gab diese Doku-Reihe mit Colleen Fernandes im ZDF, wo sie sogar nach dem Täter gesucht hat. Also sie wusste schon seit Jahren, dass es diese Bilder gab, dass es auch zum Teil Videos gab von ihr. Und natürlich gab es Menschen, die es geteilt haben, die es geschaut haben und so weiter. Aber die Zugriffszahlen sind massiv gewachsen, nachdem dieser Skandal öffentlich wurde, dass es Christian Ulm sein könnte, der da mutmaßlich der Täter ist. Und das zeigt uns, was wir für eine Täterfixierung haben. Ja? Also als wäre es nicht schlimm genug, dass einer Frau sowas passiert und als wäre das nicht Anlass genug, darüber zu reden. Okay, wir haben da auch durch die digitale Medien neue Formen der sexualisierten Gewalt. Brauchen wir erst irgendwie so ein juicy Detail, was uns dazu bringt, dass wir uns damit beschäftigen. Und wir brauchen so ein Gesicht, so ein Täter und so weiter. Dabei ist es ja eigentlich völlig egal, wessen Gesicht das ist. Den Täter gab es so oder so.
Aber gleichzeitig ist es eben auch, was du gerade sagst, ne? Dieses Gruseln vielleicht und auch zu sagen, guck mal hier, da ist das Monster. Und zum Glück passiert das ja bei mir nicht. Aber da wiegen wir uns doch eigentlich in der Illusion, oder?
Da wiegen wir uns in einer totalen Illusion. Und was ich beobachte und auch im Text beschreibe, ist eigentlich, dass wir seit dieser MeToo-Bewegung, die 2017 zumindest in der Breite auch angekommen ist, eigentlich immer krassere Fälle hören. Ja? Also wir haben irgendwie angefangen mit einer Bewegung, wo auch Frauen, die eben nicht bekannte Schauspielerinnen und so waren, im Internet geteilt haben, das und das ist mir passiert, an allen möglichen Arbeitsplätzen, in allen möglichen Konstellationen, auch im privaten Raum. Und in den letzten Jahren haben wir gesehen, diese Vorwürfe, die berichtet wurden, waren immer und immer und immer krasser, was natürlich auch es immer leichter macht, sich abzugrenzen. Von einem Jeffrey Epstein können sich Männer leicht abgrenzen. Ich glaube, viele haben eine Faszination auch auf eine Art und Weise für ihn. Aber er ist natürlich wahnsinnig mächtig gewesen, war in super krassen Kreisen unterwegs, in denen man nicht unterwegs ist. Der Missbrauch hat so einen großen Umfang, der schwer vorstellbar ist, in Anführungszeichen. Das Gleiche mit Pellicot, da haben wir den Mann von nebenan. Aber auch da ein Umfang, von dem sich Männer, von Missbrauch, von dem sich Männer irgendwie leichter einfach abgrenzen können, als wenn es halt der Typ von nebenan ist. Und gleichzeitig wissen wir, da passiert es aber am häufigsten. Das sind die häufigsten
aber
Fälle.
Aber nicht nur Männer, die sich abgrenzen, auch Frauen, ne? Die dann sagen, nee, mit meinem Mann kann mir sowas nicht passieren. Das hat ja Gisèle Pelicot wahrscheinlich auch gedacht.
Ja.
Und wir haben ja jetzt die Kriminalstatistik auch wieder neu präsentiert bekommen vom Innenminister. Und die Vergewaltigungen, die Zahlen nehmen zu. Also ja. Und das Dunkelfeld ist ja noch nicht mal bekannt.
Ja, also es gibt tatsächlich jetzt endlich eine Dunkelfeldstudie, die auch repräsentativ ist, die auch unter anderem vom BKA durchgeführt wurde, aber auch von anderen Ministerien. Und die hat halt ergeben, dass bei häuslicher Gewalt und die meiste sexualisierte Gewalt passiert eben im häuslichen Kontext, lediglich 2,7% der betroffenen Frauen diese Taten überhaupt anzeigen. Also das heißt, wenn wir diese Kriminalitätsstatistik sehen und diese Zahlen hören, dann müssen wir die um ein Vielfaches multiplizieren, um ein reales Bild zu bekommen. Und wenn man diese Multiplikation mal macht, da dreht sich einem der Schädel, weil da weiß man, okay, wenn ich jetzt die Straße lang gehe, werde ich höchstwahrscheinlich nach einer Viertelstunde spätestens einem Täter in die Augen sehen.
Das ist wirklich eine total krasse Vorstellung und das übersteigt ja auch das Vorstellungsvermögen. Aber bevor man dann eben anfängt zu sagen, ja, aber ich will doch auch nicht, dass Männer und Frauen so gegeneinander ausgespielt werden und dass ich vor jedem Mann Angst habe, wenn ich über die Straße gehe, ist es vielleicht auch nochmal ganz gut, den Blick ein bisschen auf eine andere Ebene zu lenken und sich zu überlegen, hat das nicht weniger mit Mann-Frau zu tun, sondern eher mit Macht auch?
Ja, aber natürlich haben Männer in dieser Gesellschaft mehr Macht, auch ein stärkeres Machtstreben. Wir sehen auch tatsächlich eine Bedrohung dieser Macht, umso mächtiger Frauen werden, umso mehr sie eine Stimme haben, desto stärker gibt es auch Gegenbewegungen. Das sieht man ja jetzt so mit der Inselbewegung, also so Andrew Tate und so weiter. Aber auch mächtige Männer, die sich nochmal viel krasser gegen Frauen positionieren. Also das ist schon auf eine Art und Weise ein Mächte-Ringen sozusagen. Aber was ja eindeutig ist, ist, dass die Zahlen von betroffenen Frauen deutlich, deutlich höher sind als die von betroffenen Männern. Also es hat schon natürlich was mit Geschlecht zu tun, ja.
Und wir haben das ja beide gerade angesprochen, wie MeToo uns beide eben auch vielleicht auch geprägt hat, weil da auf einmal ganz offen über Dinge gesprochen wurde, was viele Frauen einfach erlebten und es gar nicht einordnen konnten. Fehlt sowas vielleicht jetzt auch bei den Männern, dass die vielleicht auch so einen Moment einfach haben, wo sie sich fragen, was das eigentlich mit ihnen zu tun hat, auch wenn sie sich nicht unter diese Monster zählen?
Ich würde mal ganz radikal sagen, das fehlt seit 10 Jahren bei den Männern. Seit der MeToo-Bewegung fehlt das ein Stück weit, weil es nicht die Lösung sein kann, dass Frauen sich überlegen, wie kann man sich dann jetzt noch besser schützen. Weil es nicht die Lösung sein kann, jetzt auch neue Zahlen zum Beispiel in Berlin bei der BVG, dass es mehr sexualisierte Übergriffe im Nahverkehr gibt. Jetzt wird darüber diskutiert, sollte man wie zum Beispiel in Japan so Frauenwaggons haben. Auch das, ja, es ist ein Schutzmechanismus, aber das löst ja nicht das Problem. Und worüber diskutiert werden müsste, und da kann man gar nicht müde werden, mehr drüber zu reden, ist, dass Männer sich mit sich auseinandersetzen müssen. Mit sich selber, aber auch untereinander, dass Männer auch anfangen müssen, es ihren Freunden zuzutrauen. Wir Frauen, wir haben in den letzten 10 Jahren angefangen, mehr Männern mehr zuzutrauen und nicht aus Böswilligkeit, sondern aus einem Schutzmechanismus heraus, aber auch aus dem Wunsch, sich selber zu schützen, aber auch andere Frauen, aus dem Wunsch heraus, irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen. Und da müssen Männer einfach mitziehen, anders geht's gar nicht.
Also was könnten die zum Beispiel konkret machen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand sagt, aber ich habe doch gar nichts gemacht und so weiter. Aber Männer haben ja auch Männerzusammenhänge und erleben vielleicht auch Männer, selbst wenn sie selbst nicht so sind, ja, die vielleicht Frauen hinterher pfeifen oder komische Bemerkungen machen.
Ja, häufig fängt es ja auch früher an. Also eine interessante Sache bei dieser Ulm-Geschichte ist zum Beispiel, dass er an zwei Produktionen beteiligt war, eine in der Vergangenheit, eine jetzt aktuell, die erschreckende Parallelen zu den ihm vorgeworfenen Taten aufweisen. Da war der Schock groß, oh krass, da hat sowas gemacht und wie kann das sein? Wenn man sich aber frühere Fälle anschaut, ich sag nur Stichwort Rammstein oder zum Beispiel Klaus Kinski,
dann sieht man, das ist ja ein Muster. Es ist ja nicht so, dass Täter schweigen. Täter schweigen in den seltensten Fällen. Je nachdem, wie sicher sie sich fühlen, bringen sie entweder komische Sprüche, kontrollierendes Verhalten ihrer Partnerin gegenüber, ob das jetzt finanziell ist oder was sie sagt oder nicht sagt oder wen sie trifft oder nicht trifft. Das sind ja alles so, oder halt einen künstlerischen Ausdruck in Anführungszeichen finden für diese Fantasien oder zum Teil auch Taten, die sie umsetzen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt wäre, und das können Frauen wie Männer Tätern, mutmaßlichen Tätern, potenziellen Tätern zuzuhören. Weil es gibt Anzeichen, viele geben Anzeichen, viele schweigen eben nicht, sondern sprechen darüber, zeigen das.
Und man gibt ihnen den Raum, in dem man einfach dann beifällig nickt oder sagt, ach, das ist ja so ironisch, ne? Das ist ja auch so ein Kunstgriff.
Ja.
Das ist ja nicht so gemeint.
Ja.
Und was ich jetzt auch bei jungen Männern oder Jugendlichen eben auch beobachtet habe die letzten Jahre, diese Andrew Tate-Beeinflussung ist ja auch da. Und man weiß das ja, dass wenn man öfter solche Sachen sieht und hört, dass da dann am Ende doch was hängen bleibt und mein Frauenbild vielleicht doch auch geprägt wird von solchen frauenfeindlichen Sprüchen, auch wenn sie dann ironisch oder lustig gemeint sind.
Ja, frauenfeindliche Sprüche sind halt nicht ironisch oder lustig, wenn sie von Männern kommen. Und da könnten wir schon mal anfangen. Und da können auch Männer und gerade Männer, wenn sie untereinander sind und dann der Ton vielleicht noch mal rauer ist, halt auch was sagen und müssen das eigentlich auch sogar. Die, die es nicht tun, ja.
Also ein großer Appell. Aber was natürlich, du hast gerade gesagt, diese ganzen Regelungen, das ist alles schön und gut, aber das andere fehlt eben. Aber trotzdem brauchen wir auch diese Regelungen, oder? Also was ich jetzt tatsächlich bemerkenswert finde, dass die Justizministerin sehr, sehr schnell ein Gesetz vorgelegt hat, also um zum Beispiel diese Deepfake-Sachen zu unterbinden, unter Strafe zu stellen, weil das ja in Deutschland tatsächlich noch nicht unter Strafe stand. Ist das jetzt ein Tropfen auf den heißen Stein? Oder was würdest du sagen, müssen wir trotzdem noch die Gesetze da ein bisschen schärfer machen?
Also neue Gesetze sind natürlich immer hilfreich. Alles, was Betroffenen hilft, Gerechtigkeit zu finden, Sicherheit zu empfinden oder auch tatsächlich in Sicherheit zu kommen, ist sinnvoll. Doch wir wissen zum einen halt aus dieser neuen Dunkelfeldstudie, dass die wenigsten tatsächlich anzeigen. Also man müsste dann auch schauen, okay, es gibt das Gesetz, aber wie gehen denn die Behörden damit um? Wie geht die Polizei denn tatsächlich damit um, wenn es angezeigt wird? Wie wird es denn vor Gericht tatsächlich behandelt, wenn es angezeigt wird? Das ist ein total wichtiger Punkt. Und das andere ist, eigentlich darf unser Ziel nicht sein, wie bestrafen wir sexualisierte Gewalt besser, sondern wie verhindern wir sie? Also wir haben ja die Istanbul-Konvention, die ganz klar zum Beispiel das Ziel hat, und der hat ja auch Deutschland unterschrieben, die ganz klar das Ziel hat, sexualisierte, geschlechtsbezogene Gewalt zu unterbinden. Und das muss das Ziel sein. Und da helfen vielleicht Gesetze, die zu bestrafen, wenn sie passiert ist. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen früher einsteigen.
Und wahrscheinlich passieren einfach auch so viele Dinge, die man gar nicht gesetzlich erfassen kann, wo das Gesetz dann hinterherhinkt einfach.
Ja, und ich finde, es gibt halt auch immer, das ist ja bei Machtmissbrauch auch so, ne? Wenn dann gesagt wird, aber die Unschuldsvermutung und so weiter. Natürlich gibt es zum einen immer eine rechtliche Ebene, wo man sagt, okay, das lässt unser Gesetz nicht zu. Das darf man gesetzlich nicht tun mit anderen Menschen, aber es gibt doch auch eine moralische Ebene, es gibt doch auch eine ethische Ebene so. Und über die müssen wir als Gesellschaft verhandeln. Das ist unsere Aufgabe.
Ich finde ja diesen Satz von Gisèle Pélicot, der ja fast geflügeltes Wort ist, ne? Die Scham muss die Seite wechseln. Das ist ja schon auch ein Umdenken, was eine Zäsur, finde ich, auch markiert in dieser ganzen Debatte.
Ja, total. Aber da reden wir wieder über die Täter, die sich dann schämen müssen, und die Frauen, die sich von der Scham befreien. Aber auch da muss es eigentlich früher ansetzen. Und ich glaube, wenn wir über Männer, Frauen sprechen, dann darf halt nicht nur die Scham die Seiten wechseln. Es gab jetzt einige Texte von Journalistinnen, die gesagt haben, die Wut über diese Taten muss auch endlich mal die Seite wechseln. Und auch dieses Empfinden, wie relevant die Thematik ist, muss auch endlich mal die Seite wechseln. Das Verantwortungsgefühl muss auch endlich mal die Seite wechseln. Also da kann man so viel weiterdenken mit diesem Satz, und ich glaube, das hilft der Debatte total.
Du warst auch auf den Demonstrationen, ne? Mhm. Also das, finde ich, muss ich auch sagen, ist etwas, was auch besonders ist. Also wenn wir jetzt an die MeToo-Anfänge zurückdenken, was sich da jetzt entwickelt hat, einfach an Bewusstsein und auch wie viele Menschen da tatsächlich auf die Straße gegangen sind, weil sie einfach auch verstört sind von diesen Übergriffen.
Ja, also ich meine, was sich schon gezeigt hat, zum einen ist, dass es natürlich eine Zivilgesellschaft gibt, die nicht aus Männern besteht, die sich in den letzten Jahren formiert hat und auch immer
lauter sagt, das sind Grenzen, so geht's nicht weiter. Es gab ja auch bei dieser Thematik von digitaler, sexualisierter Gewalt in den letzten 2 Jahren schon verschiedene Fälle, die von Frauen, die dann Aktivistin geworden sind und sich dagegen ausgesprochen haben. Also dieses ganze Potenzial war schon da. Ich glaube, was mich persönlich überrascht hat, als ich bei der Demonstration hier in Berlin war, war zu sehen, wie viele Männer tatsächlich dort waren und auch wirklich ruhig waren und zugehört haben, was da oben auf der Bühne erzählt wurde.
Also kein Mansplaining.
Genau, die sich nicht dann hingestellt haben und einem irgendwie was erklärt haben und auch tatsächlich zugehört haben und nicht nebenbei irgendwie gequatscht haben, telefoniert haben oder so. Und das war so ein kleiner, bei allen Rückdämpfern, die es ja gerade gibt, so ein kleiner Hoffnungsschimmer für mich ganz persönlich, dass ich mir dachte, okay, ja, vielleicht tut sich was und Fortschritt besteht halt aus ganz vielen kleinen Schritten.
Herzlichen Dank, Pia Stendera, dass du gekommen bist und über deinen Artikel gesprochen hast und über ein total wichtiges Thema, wie ich finde.
Vielen, vielen Dank für die Fragen.
Die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems tritt in diesem Juni in Kraft. Deutschland hat diese Reform, kurz GEAS, nicht nur vorangetrieben, sondern geht in vielen Regelungen sogar darüber hinaus, mit weitreichenden Folgen für Flüchtlinge. Vanessa Barisch hat darüber im Maiheft geschrieben. Sie ist Expertin für Migrationsthemen und Nordafrika und ist gerade in Casablanca, wo ich sie erwische. Hallo Vanessa.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, dieses Reformpaket der europäischen Asylpolitik, das enthält ja sehr viele lang diskutierte Punkte. Einer davon ist, dass es nun eine finale Liste sicherer Herkunftsländer geben soll. Dazu gehören auch Marokko und Tunesien. 2 Länder, die du sehr gut kennst, über die du berichtest. Was ist von dieser Einstufung als sichere Herkunftsländer denn zu halten?
Ja, ich finde es sehr problematisch. Also abgesehen davon, dass wir ja zum Beispiel in Tunesien in den letzten Jahren politische Prozesse gesehen haben, in denen eigentlich fast die komplette Opposition, politische Opposition im Gefängnis ist. Und auch in Marokko gab es ja letzten Herbst die Gen Z-Proteste, wo eben die Jugend auf die Straße ging, um für mehr Bildung und ein besseres Sozialsystem und Gesundheitssystem zu protestieren. Und da gab es auch, da wurden einige zu langen Haftstrafen verurteilt. Es ist auch in beiden Ländern so, dass natürlich die LGBTI-Community überhaupt nicht geschützt ist. Homosexualität wird kriminalisiert. Und das bedeutet dann für solche Gruppen, vulnerablen Gruppen, dass die eben ganz schwer Asyl suchen können in Europa, weil sie eigentlich in dieses Schnellverfahren kommen, das an der Grenze abgehalten wird und wo sie ja in haftähnlichen Bedingungen untergebracht sind. Und in diesen haftähnlichen Bedingungen wird es schwer sein für sie, überhaupt erstmal rechtlichen Beistand zu suchen für ein Asylverfahren, das ja sowieso eigentlich darauf ausgelegt ist, dass eigentlich ein negativer Bescheid am Ende stehen soll, weil es ja aus Sicht der EU um sichere Herkunftsländer handelt. Also es ist alles sehr, sehr problematisch und widerspricht eigentlich den Grundsätzen der Genfer Flüchtlingskonvention, wo eben rechtlicher Beistand eigentlich auch ein Bestandteil ist.
Und wenn es dann heißt, nein, kein Asyl, weil sicheres Herkunftsland, dann geht es ja um die Frage, wohin sollen die Flüchtlinge dann gehen? Und da gibt es ja jetzt die sogenannte Rückführungsverordnung, ne? Ganz frisch von der EU verabschiedet worden. Was bedeutet das genau?
In dieser Rückführungsverordnung werden sozusagen Return Hubs in sogenannten sicheren Drittstaaten eingerichtet und ist auch einfach die Möglichkeit da, dass Menschen in ein Land abgeschoben werden, in das sie davor noch gar nicht betreten hatten. Ja, also es könnte zum Beispiel jemanden aus dem Kongo nach Tunesien abgeschoben werden. Und das ist natürlich sehr problematisch. Also einerseits, weil diese Länder eben einen sehr schlechten Umgang oft mit Migrantinnen haben, also Menschenrechtsverletzungen begehen. Und ja, auch da wieder zum Beispiel auch dieser Aspekt von Integration in die Gesellschaft dann für diese Leute gar nicht gegeben ist. Also zum Beispiel, dann sind sie auch wieder in diesen Return Hubs, dann sind sie wieder abgeschieden von allem Möglichen. Sie können kein normales Leben aufnehmen und und es ist irgendwie unsicher, was da passiert. Und ich meine, die EU hat ja, und das will sie ja eigentlich, glaube ich, auch nicht, eigentlich keinen Einfluss darauf, was mit den Leuten dann dort passiert. Also es ist sehr, sehr problematisch.
Also ein Kernthema dieser GEAS-Reform scheint ja zu sein, dass man die Flüchtlinge versucht, möglichst außerhalb der EU zu lassen. Also dass sie gar nicht erst in die EU reinkommen und dass der Prozess quasi schon draußen abgeschlossen wird.
Ja, also das ist, ich glaube, an sich keine ganz, ganz neue Tendenz, dass die EU versucht, ihre Grenzen abzuschotten und die MigrantInnen irgendwie so, sagen wir mal, in anderen Ländern zu halten und damit sich die Finger nicht schmutzig zu machen, das existiert ja schon länger. Also wir sehen das eigentlich auch schon zum Beispiel mit dem EU-Türkei-Deal. Da ging es sehr stark um syrische Geflüchtete, die dann eben von Griechenland wieder in die Türkei gekommen sind und da eigentlich auch in sehr, sehr schwierigen Bedingungen untergebracht waren. Und wir sehen das aber auch zum Beispiel mit dem Memorandum of Understanding mit Tunesien und anderen Ländern in Nordafrika zum Beispiel. Auch da war es ja dann so, dass eigentlich die Sicherheitskräfte von diesen Ländern Menschenrechtsverletzungen, starke Menschenrechtsverletzungen begangen haben, wie zum Beispiel die Menschen in der Wüste ausgesetzt haben. Wir wissen, dass dabei auch einige Menschen umgekommen sind. Und auch zum Beispiel die Pushbacks, die passieren, die Zusammenarbeit mit der sogenannten libyschen Küstenwache, das sind ja eigentlich alles Sachen, wo die EU versucht hat, irgendwie andere Länder dazu anzustiften, Menschenrechtsverletzungen zu begehen, um sich eben die Migrantinnen vom Hals zu halten.
Das ist natürlich krass formuliert, aber du hast ja einen Punkt. Also bisher gelangen ja trotzdem noch viele Migranten irgendwie auf teils sehr gefährlichen Wegen nach Europa. Und ein großer Streitpunkt war ja bisher auch immer, wo sie sich dann aufhalten dürfen, wer für sie zuständig ist. Und bei diesem sogenannten Dublin-Verfahren gab es ja nun auch in der EU eine Einigung. Wie sieht das jetzt konkret aus, wenn jemand nach Deutschland kommt und Asyl beantragen möchte?
Also der klassische Verlauf ist ja erstmal, dass sich die Menschen meistens selber dann melden und sagen, sie möchten einen Asylantrag stellen. Dann stellen sie eben diesen Asylantrag und dann wird natürlich vom BAMF dieser Antrag geprüft. Da wird er ja auch jetzt schon eigentlich geprüft, ist dieser Mensch denn überhaupt nach Deutschland gekommen? Liegt da nicht irgendwie irgendein Indiz vor, dass der Mensch über ein anderes Land eingereist ist? Also eigentlich geht ja Deutschland davon aus, dass niemand sozusagen über ein anderes Land einreisen kann. Und es ist ja schon bisher so, dass es ja auch diese Fingerprint-Sache und diese Eurodac-Datenbank gibt, die dazu dienen soll, dass man nachverfolgen kann, in welchem Land die Leute eingereist sind. Und da sollen diese Menschen auch ihren Asylantrag stellen. Also das ist auch jetzt schon so, dass es schwierig ist, eigentlich in Deutschland einen Asylantrag zu stellen, wenn man vorher vielleicht schon mal in Italien oder so oder in Spanien von der Polizei aufgehalten wurde und schon seinen Fingerabdruck gegeben hat. Dann ist man sozusagen ein Dublin-Fall und wird eigentlich sowieso wieder nach Italien oder Spanien abgeschoben, wenn das dann möglich ist. Da gibt es natürlich auch sehr viele Verzögerungen, weil in der EU dieses ganze System auch nicht so gut funktioniert, weil es da ja schon auch seit Jahren eigentlich das Problem gibt, dass sich Länder ungerecht behandelt fühlen und wahrscheinlich auch zu Recht, weil sie eine große Last in Anführungszeichen tragen, weil sie eben viele Asylsuchende haben, dadurch, dass sie halt am Mittelmeer zum Beispiel liegen, wie zum Beispiel Italien. Und da gab es ja auch schon einfach sehr lange sehr viel Streit darum.
Aber immerhin gab es ja jetzt eine kleine Einigung. Also das Prinzip der Ersteinreise bleibt erhalten, aber es soll Ausgleichszahlungen für betroffene Staaten geben. Und jetzt kommt dieser Punkt, wo Deutschland über die europäische Norm dann hinausgeht, ne? Also die sogenannten Sekundärmigrationszentren, die da eingerichtet werden sollen. Was ist das genau?
Die Sekundärmigrationszentren in Deutschland, die sind für Menschen, die eben über andere EU-Staaten, Asylsuchende, die aus anderen EU-Staaten nach Deutschland eingereist sind, eigentlich auch wieder so eine Art Lager. Und zwar wirklich so, wo auch wieder haftähnliche Bedingungen herrschen. Das sehen eigentlich Amnesty International Pro Asyl und viele andere NGOs alle sehr ähnlich. Und dort ist eben die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt und auch eben hier wieder der Zugang zur Rechtsberatung ist schwierig. Sie sollen in ihrer Ausgestattung eigentlich schon sehr ähnlich sein zu den Closed Control Access Zentren, die es an den EU-Außengrenzen geben soll, so die diese schnellen Asylverfahren durchführen. Also es ist schon eine sehr dramatische Situation, die sich jetzt für uns ab Sommer mit dieser Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems darstellt.
Wobei man natürlich auch sagen muss, die sekundären Migrationszentren, die gibt es ja noch nicht. Die sind ja jetzt erst vorgesehen und es hängt dann ganz stark von den Bundesländern ab, ob sie die wirklich einrichten wollen. Aber es bleibt die Tatsache, dass das etwas ist, wo Deutschland über die EU-Regeln hinausgeht. Also ich frage mich jetzt schon, was bleibt eigentlich von der humanitären Ursprungsidee der Genfer Flüchtlingskonvention überhaupt noch übrig? Also, dass man Menschen helfen möchte, die in Not geraten sind, die auf der Flucht sind.
Das ist auf jeden Fall eine Bankrotterklärung an diese ursprüngliche Idee des Asyls und eben des Schutzes. die ja eigentlich grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut zusammengefasst war in dieser Flüchtlingskonvention, wo einfach doch ein breiter Schutz für Menschen da war. Und der wurde jetzt halt einfach immer weiter ausgehöhlt. Und genau, also was wir ja jetzt halt sehen, also dass es eigentlich ja nicht mehr der Fall ist, dass also Menschen werden abgewiesen, obwohl sie Asyl suchen, ja, also wenn wir zum Beispiel jetzt an diese Schnellverfahren denken, Menschen bekommen keine richtige Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen. Das ist ja auch zum Beispiel so in den deutschen Flughafenverfahren, das ist ja eigentlich auch schon so in der Art der Fall. Also das heißt, also es wird erstmal simuliert, als wenn die Menschen nicht eingereist werden, und dann wird erstmal entschieden, ob die überhaupt hier einen Asylantrag stellen dürfen. Also das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Dann eben der fehlende Zugang auch während dieser Schnellverfahren oder in den Asylsekundärmigrationszentren, die in Deutschland kommen sollen, zur Rechtsberatung und zu Rechtsschutz. Das ist natürlich auch gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, und was ja eigentlich schon sehr lange läuft, ist eben dass diese Rückschiebung in Gefahrenlagen, zum Beispiel wenn Menschen eben im Mittelmeer wieder nach Libyen zurückgepusht werden oder ähnliche Staaten. Also das ist auf jeden Fall ein großes Problem.
Okay, letzte Frage. Wie ist deine Prognose? Wie wird sich das auswirken, das neue, also die Reform des europäischen Asylsystems?
Ja, also ich glaube nicht, dass man Migration an sich stoppen kann. Es wird halt zu noch mehr Toten kommen im Mittelmeer auf der ganz gefährlichen Atlantikroute. Also das ist ja wirklich Wahnsinn, eigentlich über den Atlantik auf die Kanaren fahren zu wollen. Aber ich denke, dass Migrantinnen trotzdem immer weiter einen Weg finden werden. Wir werden aber halt auch sehen, dass wir diese Gefängnisse sozusagen an unseren Grenzen haben, wo wir wahrscheinlich auch gar nicht so viel Einsicht bekommen und wo massive Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Und da betonen wir uns halt diese schlimme Weltlage, dass eigentlich Menschenrechte nicht mehr geachtet werden, direkt zu uns in die EU. Und das ist eigentlich eine Katastrophe. Und ich kann das bis heute eigentlich nicht fassen, dass es tatsächlich Realität wird in der EU und eigentlich auch schon so lange Realität ist, aber dass es auch immer schlimmer wird. Und ich glaube, dass ganz, ganz dramatisch ist halt, dass diese Sachen eben verrechtlicht werden. Und dadurch wird es ja auch immer noch schwieriger, dann auch diese Missstände irgendwie noch gegen diese gerichtlich vorzugehen. Und ja, und ich glaube, eigentlich ist ja auch weltweit, ist es um die Menschenrechte an sich sehr, sehr schlecht bestellt. Und die EU hat sich ja eigentlich immer so positioniert, dass sie Menschenrechte schützt, dass sie die Hüterin der Menschenrechte ist. Und wenn die EU das jetzt so mit dieser Reform aufgegeben hat, wer bleibt denn noch? Also ich mache mir auch Sorgen. Also es geht ja nicht nur um Migrantinnen selber, sondern es geht ja auch um uns, weil wenn Menschenrechte einmal gebrochen werden, dann können sie ja immer wieder gebrochen werden. Also weil ich glaube, wenn Menschenrechte für eine bestimmte Gruppe gebrochen werden, dann werden sie auch für andere gebrochen. Und deswegen ist es eigentlich in unser allen Interesse, dass wir Menschenrechte achten und alle Leute fair behandeln und nach fairen Mechanismen suchen, wie man Leuten Schutz geben kann, die Schutz verdienen.
Das war Vanessa Barisch aus Casablanca. Herzlichen Dank. Das war's auch schon wieder. Die Stunde ist rum. Der Podcast vorbei zum Mai-Heft. Tessa und Ferdinand, ihr seid ja schon in der Vorbereitung des nächsten Heftes. Wisst ihr schon, was für interessante Themen da auf uns warten?
Ja, eins kann ich auf jeden Fall schon ankündigen, und zwar die eingangs erwähnte Friederike Otto, unsere neue Herausgeberin, schreibt im nächsten Heft für uns etwas zu Habermas und der Klimakrise. Also alle, die gespannt sind auf die neuen Herausgeberinnen, die könnt ihr im nächsten Heft schon lesen.
Ja, und noch ein neuer Mitherausgeber schreibt im nächsten Heft, nämlich Neron Mendel, und zwar über den Historikerstreit, in dem Habermas ja auch eine große Rolle gespielt hat, und was das heute für die Geschichtspolitik in Deutschland bedeutet.
Ist interessant, ne, dass Habermas, dass das weitergeführt wird.
Ja, klar, die Gedanken und das Herangehen von Habermas werden uns weiter natürlich begleiten.
Ja, dann bleibt mir nur, euch allen einen schönen Frühling zu wünschen. Danke Tessa, danke Ferdinand, dass ihr mitgemacht habt. Und ja, seid gespannt auf das neue Heft.
Gerne.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.